Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Ich bin Tobias Ullmeier. Guten Abend. Es ist noch Juli und doch läuft seit diesem Wochenende schon wieder die Fußball-Bundesliga, wenn auch nur in der zweiten. Was haben wir gesehen bisher zum Auftakt? Einen Stuttgarter Sieg im Duell der Absteiger gegen Hannover, einen klaren Auswärtserfolg von Heidenheim in Osnabrück, einen HSV, der auch im zweiten Jahr im Unterhaus Anlaufprobleme hat. Und heute Abend ein Spiel, das vergangene Saison das Mittelfeld der Tabelle repräsentiert hätte, Arminia Bielefeld gegen den FC St. Pauli. Daniel Neuhaus mit dem Ergebnis.
Was für ein tolles, mitreißendes Fußballspiel. Ein Spiel, das keinen Verlierer verdient hatte. Und so war dieses 1:1 auch leistungsgerecht und irgendwie auch aus Sicht des Fußballgotts gerecht. Die St. Paulianer haben sich mutig den Bielefelder Angriffen in der ersten Halbzeit entgegengestellt, wurden dann belohnt und nutzten ihre erste richtige Chance nach einer halben Stunde durch den 18-jährigen Conte zur Führung. Dann kamen die Bielefelder phasenweise sehr stark auf und als eigentlich alles schon entschieden war, in der 89. Minute fiel ihnen dann doch noch was ein, wie sie zum Tor kommen konnten. Ecke von der rechten Seite, Prietl mit dem Kopf, 1:1 und das legte dann auch die Aufregung darüber, dass eine Viertelstunde vor Spielende der Videoassist in Köln einen Handelfmeter für Arminia Bielefeld zurückgenommen hatte.
Wie gesagt, Hannover hat verloren am Freitag in Stuttgart und war auch heute wieder in den Schlagzeilen, denn der Club und sein Hauptgesellschafter Martin Kind haben den Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung von der 50-plus-1-Regel zurückgezogen. Damit ist das Verfahren beendet. Mit der nur in Deutschland geltenden Regel soll sichergestellt werden, dass die Vereine die Entscheidungsgewalt über ihre Profiabteilungen behalten, auch wenn die Kapitalgesellschaften sie übernommen haben, auch wenn sie ausgegliedert wurden. NDR-Reporterin Tabea Kunze zu den Hintergründen.
Für viele Fans war das die Nachricht an diesem Sonntagabend. Sie feiern den Schritt in Kommentaren im Internet. Denn man muss ja wissen, dieser Protest gegen Martin Kinds Übernahmepläne hat den Verein Hannover 96 seit Jahren belastet. Es gab einen Stimmungsboykott, Plakataktionen, alles damit diese 50-plus-1-Regel in Hannover eben weiter gilt. Martin Kind selbst hat aber immer klargemacht, dass es mit dieser Regel, also mit dem Mitspracherecht des eingetragenen Vereins, sehr schwer werden wird, Investoren davon zu überzeugen, Geld in den Club zu stecken. Denn die Investoren wollen eben selber bestimmen, was mit ihrem Geld passiert. Und er hat immer wieder angedroht, dass es dann schwierig werden könnte, mit Hannover wieder und dann langfristig in der ersten Liga Profifußball zu spielen.
Naja, die Regel gilt ja für andere Vereine auch, so wie Anstandsregeln auch für alle gelten sollten, also für Spieler und für Trainer. Aber während die Spieler auf dem Platz meistens für ihre Unmutsäußerungen oder Meckereien bestraft werden, hatten die Trainer bisher schon etwas mehr Freiraum, auch wenn die Coachingzone eigentlich ganz eindeutig den Einsatzbereich definiert. Ab sofort heißt es aber, wer vom Übungsleiterpersonal diese Zone verlässt oder sich anderweitig daneben benimmt, der wird bestraft. Genau wie die Profis auf dem Platz mit gelben und mit roten Karten. Und das sorgt für Unmut. Maximilian Rieger.
Bis jetzt konnten die Schiedsrichter emotionale Ausbrüche von Trainern nur auf zwei Arten eindämmen, indem sie die Teamleiter mehr oder weniger lautstark ermahnten oder sie aus dem Innenraum verwiesen. Seit dem 1. Juli gelten aber neue Regeln. Laut denen kann ein Schiedsrichter einem Trainer eine gelbe Karte zeigen, wenn der zum Beispiel sarkastisch eine Entscheidung beklatscht, besonders vehement eine Verwarnung für den Gegner fordert oder seine Coachingzone verlässt. Sollte er dabei gegenüber dem Unparteiischen protestieren oder anderweitig provozieren, können die Schiedsrichter dies mit einer roten Karte bestrafen. Das gehe zu weit, meinte Leipziger Trainer Julian Nagelsmann.
Ja, das ist ja ein Wahnsinn. Also dann ist man amtlich, dass ich maximal 15 Spiele in dem Jahr an der Seitenlinie stehe und der Rest sitze ich bei euch und schaue von oben zu. Also ich glaube nicht, dass das Rätsels Lösung ist, weil man schon, meine Kollegen haben auch gesagt, man wird sehr beschnitten in seiner Art und Weise.
Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel geht sogar noch einen Schritt weiter. Die neue Regel sei der größte Schwachsinn aller Zeiten, sagte er der Bild-Zeitung. Und der Bremer Coach Florian Kohfeldt kündigte an, er werde sich auf keinen Fall die Emotionen nehmen lassen. Dabei verbietet das neue Regelwerk nicht, dass Trainer ihr eigenes Team weiter anfeuern dürfen. Darauf verweist auch der DFB. Die fachliche Arbeit und das Mitgehen in der Coaching-Zone seien nicht betroffen, sagt DFB-Lehrwart Lutz Wagner auf der Verbandsseite. Es werde nur eingeschritten, wenn ein Trainer unsportlichen Einfluss auf das Spiel nehmen wolle. Zudem setze man weiter auf Kommunikation. Deeskalierende Ermahnungen seien weiterhin möglich. Nur wer die Grundsätze des Fairplay verletze, müsse mit Sanktionen rechnen. Noch sind aber nicht alle Fragen rund um die neue Regel geklärt. Die Deutsche Fußballliga diskutiert am 21. August noch darüber, ab wie vielen gelben Karten ein Trainer gesperrt werden könnte. Im Gespräch sind momentan 3, bei den Spielern sind es 5.
In der FIFA-Weltrangliste rangiert die Republik Moldau gerade mal auf Rang 171. Im Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International bringt man es auf den 122. Platz, wobei die FIFA 211 Verbände notiert, Transparency dagegen nur 180 Länder. Und die Korruption greift auch auf den Sport. Das macht ein offener Brief der Organisation Athleten und Trainer der Republik Moldau an den Präsidenten und an den Premierminister deutlich. Heinz-Peter Kreuzer.
Im Mittelpunkt steht der Vorwurf, dass Nationale Olympische Komitee der Republik Moldau, MOC, und sein Präsident Jurawski hätten ein Grundstück 1 Million Euro unter Wert verkauft. Ursprünglich war das Grundstück in der Hauptstadt Chisinau für den Bau des MOC-Hauptquartiers vorgesehen. Gestützt wird diese Anschuldigung vom ehemaligen Bürgermeister von Chisinau, Serafim Urechianu. Der sagt dem moldauischen Fernsehsender TV8,
das MOC hatte kein Recht, dieses Land zu verkaufen, weil es nicht sein Eigentum ist. Es ist ein Grundstück, das ihm zum Bau des Hauptquartiers übertragen wurde. Nach dem Gesetz hatten sie kein Recht, dieses Land zu privatisieren, weil noch kein Gebäude auf diesem Land gebaut wurde.
NOK-Chef Jurawski, zweifacher Kanu-Olympiasieger und seit 2011 auch Parlamentsabgeordneter, bestreitet den Vorwurf. Das Land hätte einen deutlich niedrigeren Wert und dieser sei beim Verkauf auch annähernd erzielt worden und das Grundstück sei im Besitz des MOC. Die Organisation der Athleten und Trainer wirft weiter MOC-Angestellten vor, sich bereichert zu haben. Sie sollen Akkreditierungen für die Olympischen Spiele verkauft und von moldauischen Athleten Provisionen bei Zahlungen des Olympischen Solidarfonds gefordert haben. Mit diesem Fonds unterstützt das Internationale Olympische Komitee die NOKs bei der Finanzierung von Athleten und der Entwicklung einer Sportinfrastruktur. Das IOC erklärte auf Deutschlandfunk-Anfrage, nach den Medienberichten über die Zustände im moldauischen Sport habe man jetzt mit den Ermittlungen begonnen.
Blicken wir noch mal kurz zurück auf ein Sportereignis, das viele über 3 Wochen in seinen Bann gezogen hat. Die Tour de France, gerade gestern erst zu Ende gegangen. Erstmals seit Jahren war sie auch aus deutscher Sicht wieder richtig mitreißend und vor allem vielversprechend, auch wenn ein Etappensieg ausgeblieben ist. Moritz Kassalet.
Emanuel Buchmann hat sich die Ehrung der Besten auf den Champs-Élysées aus der Ferne angesehen. Nur zu gerne wäre er irgendwann mal mittendrin. Sein 4. Platz bei der Tour macht neugierig. Buchmann ist erst 26.
Also ich habe gesehen, dass ich bei den Allerbesten mitfahren kann. Und ich denke, ich bin mit meiner Entwicklung nicht am Ende, habe mich jetzt Jahr für Jahr gesteigert. Und schauen wir mal, was die nächsten Jahre noch möglich ist.
Und Bora-Teamchef Ralf Denk ist schon angriffslustig.
Das verlangt natürlich auch mehr und wir freuen uns schon auf nächstes Jahr. Gell? Wir müssen ja das Podium in Angriff nehmen.
Deutschland hat wieder einen starken Rundfahrer und ein noch größeres Talent, den erst 22-jährigen Lennart Kemner. Der Bremer ist ein exzellenter Zeitfahrer, wurde in dieser Disziplin schon Juniorenweltmeister und hat spätestens bei dieser Tour bewiesen, dass er auch klettern kann, mit 2 Top-10-Platzierungen auf Hochgebirgsetappen.
Hat natürlich super Spaß gemacht und das macht natürlich Vorfreude auf die Zukunft und ich hoffe noch öfters irgendwie vorne mit dabei zu sein.
Kemner ist ein Mann, der Rundfahrten auch mal gewinnen kann.
Vielleicht.
Ganz sicher ist Deutschland seit Jahren ein Land der Sprinter, blieb bei der diesjährigen Tour aber erfolglos, auch weil der Beste gar nicht dabei war. Pascal Ackermann hat beim Giro d'Italia in diesem Frühjahr 2 Etappen gewonnen und das violette Trikot des Punktbesten. Doch Ackermann hat ein Problem. Superstar Peter Sagan fährt auch in seiner Mannschaft. Vielleicht ist bei der nächsten Tour aber auch Platz für beide Etappenjäger, sagt Enrico Peutschke, der sportliche Leiter von Bora.
Ja, auch das ist durchaus denkbar.
Und dann gibt es ja auch noch Marcel Kittel. Der ist 31 und könnte noch ein paar Jahre vor sich haben, will sich aber erst in den kommenden Wochen entscheiden, ob und wie er seine Karriere fortsetzt. Und John Degenkolb, der sprinten kann, vor allem aber einer der besten Klassikerfahrer ist. Und der inzwischen starke Konkurrenz aus Deutschland hat.
Gilbert von vorn, Nils Pollitt ist geschlagen, wird Zweiter. Aber großartiger Zweiter, denn das ist ein gigantischer Erfolg, dieser 2. Platz. Der 25-Jährige hat die Zukunft vor sich, fährt jetzt rein in die Traube der Reporter.
Pollitt wurde im Frühjahr 2. bei Paris-Roubaix, Maximilian Schachmann 3. bei Lüttich-Bastogne-Lüttich. Klassikerjäger, Rundfahrer, Sprinter. Der deutsche Radsport ist mit jungen Fahrern so breit aufgestellt wie lange nicht mehr.
Und das war Sport aktuell. Ich bin Tobias Ullmeier und wünsche Ihnen eine gute Nacht.